Wenn wir zum Beispiel ein Kopfschmerzmittel nehmen, hilft das bei vielen sofort. Das heißt, die nehmen das und nach 2 Minuten sagen sie, ah gut, es wirkt schon. Bis das dort ankommt, wo es ankommen sollte, das dauert viel länger.
Wir alle erinnern uns noch, wie Mama früher gepustet hat, wenn wir hingefallen sind. Wir haben Glücksbringer, Rituale, auf die wir setzen, wenn eine Prüfung ansteht oder ein besonderer Moment. Willkommen zurück beim Podcast von Bunte Gesundheit. Ich bin Annette und ihr merkt schon, ich rede von der Kraft der Erwartung. Dass die auch in der Wissenschaft erwiesen ist, zeigen erstaunliche Studien. Warum Placebos stärker sind als Schmerzen und wie man selber seine Selbstheilung anregen kann, erklärt mir heute Dr. Ronny Thekal. Er ist Arzt für Allgemeinmedizin in Wien, Medizinkabarettist beim Comedy-Duo Peter und Thekal, der Ö1-Radiodoktor und Buchautor. Willkommen, Ronny.
Ja, hallo.
Dein Motto ist, sei dein eigener Arzt. Wie kann das gehen?
Ja, also man sagt ja immer, dass wir einen inneren Arzt haben, der uns heilen kann. Das glaubt man dann oft nicht immer. Wenn man es nicht glaubt, dann kann man sich ruhig einmal eine Stunde warten lassen, bevor man sich selbst behandelt. Aber Tatsache ist, wir haben sehr viel Medikamente in unserem körpereigenen Apothekenschrank und einen Arzt, eine Ärztin, die ihnen uns gesund macht. Das heißt, wir haben sehr viele Kräfte, über die wir verfügen, und das unterschätzen wir aber leider.
Also sehr spannend. Dein Buch heißt ja passenderweise auch Die innere Apotheke oder die Apotheke in uns.
Genau, ja. Also ich habe ein Buch geschrieben, Die innere Apotheke. Das ist sozusagen die ganzen Substanzen, die wir in uns haben, und das sind nicht schwache Präparate, sondern das sind wirkliche Bomber, wie wir so sagen, auch. Und ich habe auch ein weiteres Buch, das heißt Doppelt heilt besser. Das ist sozusagen der Nachfolger. Das heißt, dass wenn nicht nur Ärztinnen und Ärzte uns heilen, sondern wir uns selber auch mittun dabei, dann ist der Effekt deutlich stärker.
Ja. Ist das auch die wichtigste Message bei deinen Kabarettauftritten? Das interessiert mich. Wie ticken da die Leute? Und kennen die sich aus in Sachen Körper oder eben gar nicht?
Ja, also da ist noch viel nach oben, Luft nach oben, um sich mit seinem Körper richtig gut auszukennen. Also da möchte ich allen raten, sich ein bisschen da kundig zu machen. Das zahlt sich wirklich aus, wenn man da ein bisschen mehr Bescheid weiß. In den Programmen, die wir spielen, haben wir am Abend die Möglichkeit, Menschen zu unterhalten, und zwar über medizinische Dinge. Das heißt, wir machen Medizinkabarett, und die Menschen im Publikum lachen über genau die Dinge, die sie beschäftigen medizinisch. Also wenn sie erkrankt sind, wenn sie Angehörige haben, wenn sie selber im Gesundheitswesen arbeiten. Und manchmal denke ich mir, wenn sie 2 Stunden durchlachen, dass das fast einen besseren, einen größeren Effekt hat, als wenn ich jemanden in der Ordination ein Medikament verabreiche.
Also das ist schon mal so eine Kraft, so eine Selbstheilungskraft offenbar, das Lachen.
Genau, ja. Lachen ist die beste Medizin, heißt es. Oder andere sagen, gut, Insulin ist die beste Medizin, wenn man Diabetiker ist, aber Lachen ist tatsächlich eine gute Methode, körpereigene Kräfte ja mobil zu machen, kann man sagen. Mhm.
Diese Selbstheilungskraft klingt ja für manche Ohren unglaublich. Wir sind ja heute so ein bisschen skeptisch in vielen dieser Dinge. Aber jeder weiß ja auch, dass eine Wunde irgendwann heilt. Das ist ja eben schon ein prima Beispiel für diese Kraft. Was gibt es da noch so? Was kann diese Selbstheilungskraft?
Ja, alles. Es ist immer Selbstheilungskraft. Das ist immer sehr schwammig, dass man sagt, ja, man kann ein bisschen unterstützen mit Vitaminen und sich bewegen, und dann ist das Immunsystem ein bisschen besser, und das klingt alles sehr wenig effektiv. Dabei sind tatsächlich die Selbstheilungskräfte die, die uns heilen. Wenn ein Unfallchirurg uns einen Gips verpasst oder auch Knochen zusammenschraubt, dann macht er das, um die optimalen Bedingungen zu schaffen, damit der Körper sich selbst heilt. Denn der Knochen wächst durch uns zusammen, nicht durch den Unfallchirurgen. Und das ist etwas, eine Leistung unseres Körpers, genau wie sich Wunden verschließen oder wie wir uns selbst regenerieren können. Und wenn man glaubt, das sind so ein paar Effekte, die man kaum merkt, dann soll man mal, wenn man die einmal gehabt hat, ich hoffe, es haben nicht zu viele Hörerinnen und Hörer des Podcastes, aber wenn man zum Beispiel einmal eine Panikattacke miterlebt hat, wie es einem da geht, dass man glaubt, man stirbt, dass das Herz rast, dass man tatsächlich von Schweißausbrüchen bis, also das ist ein Zustand. Wenn man eine Tablette hätte, die genau diesen Zustand auslösen würde, dann würde man sagen, Also das Zeug rühre ich nicht mehr an. Das ist massiv. Das ist massivst, ja. Umgekehrt, wenn wir ein großes Glücksgefühl haben mit Kindern, mit unseren Kindern, mit Partnerin, Partner, wenn wir auf einem Berg stehen oder eine Segeltour machen und dieses Gefühl, das wir da haben, dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, auch da würde man sagen, diese Tablette möchte ich haben, die das so massiv auslöst. Und es gibt zwar viele bewusstseinserweiternde oder andere Substanzen, aber auf Dauer so ein Gefühl, das ist schon massiv. Das heißt, wir haben in uns Medikamente, die uns an den Rand der Verzweiflung und an den Rand und darüber hinaus der Euphorie bringen können.
Das sind jetzt so Beispiele, die überrennen einen ja eher. Wie kann ich die Kraft denn gezielt aktivieren? Also ich möchte ja nicht einfach darauf warten, dass sie mich überrollt, sondern gibt es da Mechanismen, mit denen ich das steuern kann?
Genau, das ist ja der Punkt und da habe ich ja versucht, auch in der inneren Apotheke das irgendwie herauszufinden, wie lassen sich solche Mechanismen oder solche Medikamente aus unserer Apotheke herausholen. Wir werden überrollt, wie gesagt, das heißt immer, wir sind dann plötzlich gebeutelt von unseren Hormonen und wir können gar nichts machen. Aber es gibt eine ganze Reihe von kleineren und größeren Studien, wie man ganz, ganz speziell bestimmte Medikamente aus dieser Apotheke herausholen kann. Egal, ob das jetzt das Oxytocin ist oder das Dopamin ist, ob das jetzt die Endorphine sind oder auch das körpereigene Cannabis, das wir auch haben, die Endocannabinoide. Und das ist sehr, sehr spannend, was da alles passiert.
Hast du da Beispiele?
Ja, also Beispiele gibt es jede Menge. Und ja, was hättest du gerne gewusst?
Also die Studien, die du angesprochen hast, da sind wahrscheinlich ganz erstaunliche Dinge dabei. Das fände ich mal interessant. Und wie ich dann eben damit umgehen kann. Also du hast gesagt, 10 Minuten lachen zum Beispiel setzen schon die Endorphine frei.
Das geht gut,
das ja. Das eine ähnliche Wirkung hat wie eine moderate Dosis Morphium, habe ich gelesen. Das ist ja schon mal Wahnsinn.
Ja.
Was könnte ich denn noch machen, um dann eben das bewusst diesen Knopf zu drücken?
Also es gibt ganz viele Dinge, denn der Körper ist keine Einbahnstraße. Wir haben nicht unsere Hormone, unsere inneren Substanzen, die uns beeinflussen, sondern wir können sie umgekehrt genauso beeinflussen, über die Hormone, über Rezeptoren, was auch immer. Das Prinzip dahinter ist, wir haben diese Medikamente in unserem Körper, denn sie docken an bestimmten Rezeptoren an. Wir haben in unserem Körper Rezeptoren für zum Beispiel für Opiate. Wir haben Rezeptoren für Cannabis. Wir haben Rezeptoren für Serotonin. Und diese Rezeptoren haben wir jetzt nicht Jahrtausende oder Jahrhunderttausende in unserem Körper darauf gewartet, bis ein findiges pharmazeutisches Unternehmen jetzt kommt und etwas erfindet, was genau darauf passt, sondern die sind da, weil in unserem Körper genau diese Substanzen schon von vornherein da sind, die drauf passen. Und die können wir ausschütten und dann richtig so kleine Stellschrauben drehen, wie wir das machen können. Also zum Beispiel kennt man das ja, dass man sagt, wenn man eine Zeit lang läuft, dann kommen die Endorphine. Das heißt also, man wartet so 20, 25 Minuten, wenn man läuft. Und es ist sehr schwierig, dann kommt plötzlich so ein Gefühl, dass es weitergeht, dass die anfänglichen Beschwerden weniger werden, dass man euphorisch wird, dass man Schmerzen weniger spürt und so ein richtiges Glücksgefühl kommt. Das kennen einige als Runner's High und dann geht's einfach dahin. Es kann so sein, dass man sogar süchtig wird auf dieses Runner's High. Wohlgemerkt, nicht bei allen. Es ist immer sehr individuell. Das heißt, es kann sein, dass man eine Dreiviertelstunde läuft und sich denkt, man kommt endlich dieses verdammte Runner's High. Es funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert nicht bei allen alles.
Aber ein Versuch ist es wert.
Ein Versuch ist es wert.
Da höre ich schon wieder raus, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und nichts mache, dann wird auch nichts passieren. Das heißt, ich sollte, gut, auf dem Sofa könnte ich auch lachen. Das lohnt sich, das einfach öfter in den Alltag einzubauen wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Dann
ja.
Laufen, Bewegungen. Ich habe gelesen, auch Sex gibt ja auch.
Ja, also wir sind gerade am Sofa. Also es ist ja so, ich muss nicht hinausgehen. Ich kann Sex auch am Sofa haben, ja, zum Beispiel. Ich kann Sachen essen auf dem Sofa, die mich glücklich machen. Es gibt tatsächlich Substanzen auch in vermeintlich ungesunden Dingen, wie in der Schokolade oder im Kaffee, die durchaus da im Körper gute Dinge aus uns rausfischen, aus unserer körpereigenen Apotheke. Ich kann schlafen auf dem Sofa. Schlaf ist ganz, ganz wichtig, um unsere Reparaturmechanismen anzukurbeln. Ich kann auch mir einen Film anschauen. Es gibt interessanterweise auch kleine Studien, die zeigen, wie sich unterschiedliche Arten von Filmen auf unsere Hormonmix auswirken, je nachdem, was wir uns anschauen. Ob wir mehr Testosteron haben in unserem Körper, ob wir mehr Prolaktin haben in unserem Körper, je nachdem, ob man sich einen gerade selig verstorbenen Chuck Norris Film anschaut oder Legenden der Leidenschaft, je nachdem. Und das können wir alles machen. Ich kann mit dem Partner oder der Partnerin kuscheln und damit kann ich zum Beispiel das Oxytocin aus meinen eigenen körpereigenen Hormonapothekenkästen rausholen. Und das ist alles etwas, was auf der Couch geht und was gratis ist meistens.
Empfiehlst du das so, sollte ich das generell mehr in mein Leben einbauen oder hilft das auch ganz konkret bei Schmerzsituationen, zum Beispiel, wenn ich Rückenschmerzen habe, wenn ich Migräne habe, gibt es da irgendwelche Soforthilfen, die ich selber aktivieren kann?
Ja, also das eine ist sozusagen so ein bisschen ins Leben integrieren, dass ich sage, ich habe so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele verschiedene Medikamente in mir. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Energie, ich brauche jetzt ein bisschen ein kleines Glücksgefühl. Ich hole mir einfach diesen einen Kick und hole mir Dopamin raus aus meiner Apotheke. Das geht ganz, ganz einfach. Das geht mit einem Zack, haben wir das schon. Ja, weil das Dopamin, um jetzt das als Beispiel zu nennen, ich mache das auch immer bei meinen Vorträgen, mache ich so kleine Übungen. Dopamin kommt nämlich immer dann, wenn wir eine Aufgabe bewältigt haben, auf diese Aufgabe blicken und dann sagen, ja, gut, haben wir es gemacht. Das war geil jetzt. Wenn wir uns sozusagen ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, dann kommt das Dopamin. Wir kennen diesen Kick, wenn wir zum Beispiel eine große Prüfung geschafft haben, einen großen Wettbewerb geschafft haben, einen Oscar gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie viele es kennen, aber ja, man kann sich vorstellen, wie das ist. Und dann hat man so ein Glücksgefühl, weil man etwas geschafft hat. Und dann kommt dieses Dopamin, aber es fällt relativ rasch wieder weg und dann kommt der große Katzenjammer, dass man sich denkt, okay, dafür habe ich das jetzt gemacht und das Glücksgefühl ist halt nicht andauernd. Deswegen in den Alltag diese Glücksgefühle einbauen, diese Situationen, wo das Dopamin kommt, dem Dopamin ist es ganz egal, ob man jetzt einen Oscar gewonnen hat oder ein gelungenes E-Mail abgeschickt hat. Das funktioniert genauso. Und wir achten aber nicht drauf. Wir schicken einfach schnell ein E-Mail ab oder wir parken das Auto ein und dann sagen wir, aha, das gehört zum Alltag dazu. Wenn man aber da ein bisschen zurückschaut und sich denkt, eigentlich gut, dass ich das gemacht habe, klasse, und man drückt drauf und sagt, geil. Und dann kommt so ein kleiner Schauer über den Rücken und das Dopamin kommt daher. Das kann man öfter machen am Tag und irgendwann gewöhnt sich der Körper so, dass man sehr wenig machen muss, um dieses Dopamin zum Beispiel aktivieren zu können. Also das funktioniert, kann man üben.
Ja, sehr spannend. Ist es so, dass wir diesen inneren Zugang zu all diesen Tricks, die sie ja sind, zu der Kraft verloren haben heute oder denkst du eher nicht?
Ja, also ich glaube, dass wir unserer eigenen inneren Kraft gründlich misstrauen, dass wir das können. Und wenn wir zum Beispiel in ein Krankenhaus gehen, weil wir krank sind, zum Arzt gehen, zur Ärztin gehen, weil es uns nicht gut geht, dann geben wir am liebsten unseren Körper dort ab, würden gerne in der Zwischenzeit auf einen Kaffee gehen und warten, bis dort der Körper repariert wird und dann holen wir ihn am nächsten Tag wieder ab. Das wäre das, was wünschenswert ist. Das heißt, wir geben auch die ganze Kompetenz an die Profis und das ist ein bisschen schade. Das heißt, also, wir sehen nicht, wie viel wir selber tun können. Und ich merke das auch immer in der Praxis, dass die Leute sagen, geben Sie mir was, dass ich gesund werde, geben Sie mir ein Medikament. Und dass die stärksten Medikamente sind trotzdem in uns bereits drinnen. Auch wenn Medikamente gut funktionieren und wirken und bei bestimmten Indikationen schon helfen sollten. Aber du hast angesprochen, zum Beispiel die Rückenschmerzen. Wenn man jetzt mit akuten Rückenschmerzen kommt, dann kann man natürlich jetzt in die Ordination gehen, sich eine Spritze abholen und mit ein paar Medikamenten schauen, dass man wieder auf den Damm kommt. Aber man kann wahnsinnig viel tun selbst, weil Rückenschmerzen haben Gründe, warum sie kommen. Das ist meistens das zu viele Sitzen. Es ist eine Verkürzung der Muskulatur. Es ist vieles, wo man früher gesagt hat, na ja, so ein Hexenschuss, da bleibe ich einfach im Bett liegen und nach zwei Tagen Medikamente geht's dann wieder. Dabei ist es genau das, was man tun sollte, eher in die Aktion wieder reinkommen. Kurz kann man sich hinlegen, wenn es sehr arg ist, aber dann langsam wieder in die Bewegung rein, langsam wieder die Gelenke durchbewegen und in die Aktivität kommen und das Muskelkorsett wieder stärken. Das hilft mehr als einfach nur liegen und warten, bis die Medikamente wirken.
Ja, wir wollen auch über den Placebo-Effekt sprechen. Das haben wir alle schon gehört, vielleicht sogar selber diese Placebos genommen. Es gibt eine richtige Forschung dazu. Erklär doch mal, was da passiert.
Also Placebo-Effekt wird auch so ein bisschen verächtlich belächelt, weil man sagt, naja, das ist ja nur Placebo. Ich finde, Placebo ist der größte Beweis für die Existenz und die Wirksamkeit der inneren Apotheke. Denn Placebo heißt ja nichts anderes, als dass wir uns mit welchen Methoden auch immer selber zusätzlich zu einem Medikament oder statt eines Medikamentes heilen können. Das ist der Placebo-Effekt. Und ihr habt großartige Untersuchungen in Hamburg, Eppendorf gibt es so schöne Studien dazu, dass sogar bei den stärksten Schmerzmitteln, die wir haben, das ist also sind die Opiate, das sind Fentanyl, also die wirklich bei starken Schmerzen eingesetzt werden. Sogar dort ist es so, dass man mit Studien feststellen kann, dass es schon auf das Medikament ankommt, wenn man starke Schmerzen hat und bekommt dann so ein starkes Schmerzmittel, dass das natürlich wirkt, aber genauso stark wirkt auch die Erwartungshaltung, die damit verknüpft wird. Wenn ich das nur gebe und sag, ja, Sie wären der Erste, bei dem das hilft, dann hat das einen kontraproduktiven Effekt. Also dann wird das kaum wirken. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, wir haben da ein großartiges Mittel und es ist zwar ziemlich stark, aber das wird einen guten Effekt haben, dann wirkt es auch. Das heißt also, das, was wir mitgeben mit dem Medikament, hat mindestens genauso viel Effekt wie das Medikament selbst. Und das würde ich nicht minderschätzen, sondern das ist ein großartiger Effekt, dieser Placebo-Effekt. Gefällt mir gut.
Ich habe gelesen, der Effekt wirkt nicht immer gleich stark. Zum Beispiel wirkt er umso größer, je invasiver er ist. Also eine Spritze, eine Operation schlägt die Spritze, die wiederum schlägt die Tablette. Und auch die Medikamente wirken unterschiedlich. Das heißt, wenn eine Pille größer ist, dann wirkt sie besser. Das ist ja faszinierend.
Es ist recht absurd, ja. Es ist recht absurd, welche Dinge da eine Rolle spielen. Aber tatsächlich ist es so, dass eine Spritze, wenn wir wohin kommen, viele Patientinnen und Patienten wollen einfach eine Spritze, weil die viel, viel besser wirkt als das Medikament. Obwohl, wenn jemand ein Medikament schlucken kann, dann wird es schon auch einen Effekt haben. Vielleicht ein bisschen verzögert, aber es wirkt schon gut auch. Und wir sehen das auch an der Art, wie das gegeben wird. Wenn man so eine Chefvisite in einem Krankenhaus beobachtet, wenn der leitende Arzt, die leitende Ärztin, meist so alle in weiß und mit einem riesen Pulk an medizinischem Fachpersonal ans Bett kommt und dann wird eine Tablette oder eine Spritze verabreicht, so wie es ist fast schon eine heilige Gabe, fast schon so ein bisschen ein Voodoo-Zauber, der da dazu spielt, und dann wirkt es viel stärker, als wenn man so nebenbei einmal ein Medikament über den Ladentisch laufen lässt. Also das ist schon beeindruckend. Und wenn wir, das wissen wir auch, wenn wir zum Beispiel ein Kopfschmerzmittel nehmen, in der Früh, wenn man verkatert ist und dann nimmt man irgendein Aspirin, dann hilft das bei vielen sofort. Das heißt, die nehmen das und nach 2 Minuten sagen sie, ah gut, es wirkt schon. Rein von der Pharmakodynamik oder von der Art, wie dieses Medikament, bis das dort ankommt, wo es ankommen sollte, das dauert viel länger. Wir kennen das genauso beim Kaffee in der Früh, wenn wir verschlafen sind und denken, ohne Kaffee kommen wir nicht in die Gänge. Und dann trinkt man schnell einen kleinen Espresso und plötzlich sind wir wach, obwohl der Effekt, bis das Koffein dort ankommt, wo es ankommen sollte, um diesen pharmakologischen Effekt zu haben, viel länger dauert als unsere Einschätzung und wir sind wach, obwohl das Medikament eigentlich noch gar nicht wirkt.
Mhm. Ja, witzig. Deswegen kann man auch als Mutter wahrscheinlich total überzeugend sein, wenn man sagt, ich puste und der Schmerz wird dann schon richtig schnell besser. Also es kommt irgendwie auch ein bisschen auf die Show an, glaube ich. Aber das Verrückte fand ich, Placebos wirken sogar, wenn Menschen wissen, dass sie einen bekommen. Also eine Pille ohne Wirkstoff, das ist doch irgendwie wirklich verrückt.
Es klingt verrückt, ja. Aber der Wirkstoff ist ja nur nicht in der Pille drinnen. Der Wirkstoff in uns ist schon drinnen. All unsere Medikamente werden durch dieses Mittel ja beeinflusst, obwohl in dem Medikament selber nichts drin sein kann. Das ist das Faszinierende und das geht bei ganz vielen Substanzen. Also wir sehen das überraschenderweise auch bei Dingen, die jetzt nicht nur psychisch wirken, wenn man sagt, man ist jetzt wacher oder man ist müde oder es geht dann besser oder schlechter oder man hat Schmerzen, weil das eine Empfindung ist. Das funktioniert im Prinzip auch bei Blutdruckmedikamenten oder anderen, wo ja immer wieder gegen Placebo getestet wird auch. Also man muss ja testen gegen einerseits das wirksamste Mittel, das es zurzeit gibt in den Studien, aber es wird auch immer wieder gegen Placebo getestet und man sieht auch bei Placebo, dass da eine Wirkung stattfindet. Und das ist faszinierend. Mhm. Das wird immer so, ja, das ist der Placebo-Effekt, aber das ist faszinierend. Also das lohnt sich, diesen Effekt näher anzuschauen.
Ja, und da gibt es eben eine eigene Forschung, die heißt, glaube ich, Treatment Science und ja, nimmt das alles ins Visier, was da machbar ist mit den Placebos. Mhm. Und was wir ja auch alle kennen, wir lesen einen Beipackzettel und denken, okay, dieses Medikament mag ich nicht nehmen. Das ist dann der umgekehrte Effekt, nämlich Nocebo.
Ja, der Nocebo-Effekt und den dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Natürlich, wenn ich jemanden sage, sie können das Medikament schon nehmen, aber sie können davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich Muskelschmerzen kriegen. Weil auch 90% aller anderen Patienten, die das nehmen, Muskelschmerzen bekommen. Und man möchte sich ja nicht blöd anschauen lassen, also der Körper nicht. Und dann bekommt man tatsächlich Muskelschmerzen. Also das ist schon etwas, was wir kennen, was passiert. Und der Nocebo-Effekt, der wird in der Medizin aber leider auch viel zu häufig angewendet. Wenn zum Beispiel Patienten jetzt sagen, sie machen alternative oder komplementäre Heilmethoden, dann kann man davon halten, was man möchte. Aber trotzdem, wenn ein Patient sagt, bei ihm hilft es, ihm geht's besser, er kann besser schlafen, er hat weniger Schmerzen, dann zu sagen, ja, das kann schon sein, aber die Studienlage ist jetzt ganz anders und das kann gar nicht helfen, dann maße ich mir einerseits an, etwas zu sagen, was ja offensichtlich nicht stimmt, weil subjektiv wirkt es ja bei diesen Menschen. Und andererseits habe ich den Nocebo-Effekt, weil natürlich nachher denkt er sich, naja, aber wenn das gar nicht helfen kann, dann wird's wahrscheinlich nicht helfen und der Effekt wird nachlassen.
Ja, das heißt, die Rolle desjenigen, der mir diese Tablette gibt, dieses Medikament, ist total wichtig, nämlich entweder die Mama, die pustet, oder eben der Arzt. Weiß das jeder Arzt, welche Rolle er da einnehmen muss, eigentlich im Idealfall?
Ja, sollte jeder wissen. Es hat ja auch der Herr Ballin schon gesagt, seinerzeit, das hat den Begriff die Droge Arzt geprägt. Das heißt, der Arzt selbst ist ein Medikament. Und das kann man sich schon selber auch damit in die Waagschale werfen, im Guten wie im Schlechten.
Also wenn ich merke, der Arzt tut mir nicht gut, dann sollte ich den auch wechseln, oder? Was meinst du?
Wenn man merkt, dass es an der Arzt nicht gut tut, dann bitte, dann die Flucht ergreifen, natürlich, ja. Wenn es geht, ja. Wir haben natürlich ein System, wo es die freie Arztwahl nur dann gibt, wenn man privat bezahlt. Aber ja, prinzipiell sollte man sich mit Medizinerinnen und Medizinern umgeben, zu denen man ein Vertrauen hat. Ja.
Seit wann weiß man eigentlich, dass alles rund um die Selbstheilungskräfte, der Placebo-Effekt, ist das relativ neu oder eben schon lange bekannt?
Also ich würde sagen, das ist schon relativ lang bekannt. Man testet ja auch seit langem, ist in den Studien einfach, dass immer auch wieder gegen Placebo getestet wird. Und es gibt ja auch zum Beispiel die höchste Form der Studie ist eine prospektiv randomisiert doppelblind kontrollierte Studie. Ja, das heißt, doppelblind bedeutet, dass weder Patient noch Arzt weiß, ob etwas drinnen ist in diesem Mittel oder ob das eine oder das andere oder das neue oder das alte Präparat ist oder das falsche oder das richtige, also das Verum oder das Placebo-Präparat. Das heißt, keiner ist involviert, aus gutem Grund, denn entweder die Patienten wissen, ich nehme jetzt eigentlich nur ein Scheinpräparat, dann wird es nicht helfen. Oder auch die Studienleiter, das heißt also Ärztinnen und Ärzte und die Forscher, geben ein Medikament, von dem sie wissen, dass es nicht funktioniert, dann geben sie etwas weiter, nonverbal, und dann wird es auch nicht funktionieren. Das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Ich finde nur, wir nützen das zu wenig. Wir achten zu wenig darauf.
Ja, und nochmal, bei diesen Studien schließen dann die Placebos erstaunlich gut ab, oder? Also das ist immer wieder verblüffend, glaube ich, was da passiert.
Ja, es ist immer wieder verblüffend. Man darf nicht vergessen, dass Medikamente schon mehr Wirkung haben für eine bestimmte Sache. Natürlich, wenn ich jetzt cholesterinsenkendes, ein blutdrucksenkendes Mittel habe, dann hat das Mittel selbst natürlich den Effekt. Also bei gewissen Sachen, da kann ich wahrscheinlich noch so sehr daran glauben, dass mein Blutdruck von 170 zu 90 dann runtergehen wird. Wenn ich das Medikament nicht habe, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Allerdings gibt es sehr viele Methoden und Varianten, wie wir unseren Blutdruck zusätzlich zu den Medikamenten, also im Sinn von doppelt heilt besser, runterbringen können. Ja, sei es mit Sport, sei es mit Entspannung, mit bestimmter Ernährung, einfach mit einem gewissen Lebensgefühl, das uns weniger Druck macht.
Genau, wir wollen ja hier nicht sagen, eine Chemotherapie hilft nicht, ihr könntet genauso gut euch hinsetzen und positiv denken, darum geht's ja gar nicht. Also das ist ja selbstredend klar, nur eben dein Appell.
Ja, genau. Also wenn ich auch an ein Narkosemittel oder ein Schlafmittel nicht glaube, ich werde trotzdem schlafen. Ja, also das wird trotzdem funktionieren, weil einfach die Dosis so hoch ist, da kann ich mich noch so auf den Kopf stellen, wird's funktionieren. Trotzdem, wenn man nicht eins ist mit seiner Therapie, egal was das ist für eine Therapie, ob jetzt gegen Diabetes oder gegen was auch immer, wird der Therapieerfolg nicht gut sein. Ich muss mit all dem einverstanden sein.
Ja. Was ist persönlich im Alltag dein liebster Placebo-Moment? Welche Strategien hast du da?
Mein liebster Placebo-Moment, ich versuche das zu leben, was eigentlich aus der Psychotherapie kommt. Das ist von Rogers, der die klientenzentrierte Interaktion entwickelt hat, also quasi das, was als Gesprächstherapie dann funktioniert. Und der hat drei Begriffe geprägt. Das ist Empathie, Echtheit und Akzeptanz. Und mit dem versuche ich immer meine Gespräche zu führen in der Ordination. Das heißt also, empathisch zu sein, echt zu sein, also dass ich tatsächlich ich bin und da wirklich ehrlich dem Menschen gegenübertrete, und Akzeptanz. Und Akzeptanz bedeutet, dass ich akzeptiere, wie auch immer mein Gegenüber die Therapie haben möchte. Da unterscheide ich mich vielleicht von anderen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass ich nicht auf Biegen und Brechen versuche, meinen Patienten Therapien aufzuzwingen. Ich versuche, sie nicht zu überzeugen. Wenn jemand sagt, er möchte die eine oder andere Therapie nicht, da versuche ich den Patienten dabei zu begleiten. Ich kann natürlich versuchen, meine Meinung dazu zu sagen, aber wenn der Patient das nicht möchte, dann begleite ich ihn dabei, seinen Weg zu gehen, den er jetzt gehen möchte. Sage ich, schauen wir uns das kurz mal an, schauen wir, wie das funktioniert, und wenn es nicht funktioniert, können wir ja noch einen anderen Weg probieren. Damit, glaube ich, habe ich auch da ein besseres Outcome, eine bessere Adherence. Und da kommt der Placebo-Effekt, wenn man es so nennen will, natürlich schon zur Geltung, weil ich schon dann, egal welche Therapie es ist, die Patienten bestärkt, dass das auch eine gute Entscheidung ist. Ja, dass man sagt, okay, das wird gut funktionieren, weil wir jetzt, wir haben jetzt das Medikament auf Standby, das heißt, wir nehmen das Medikament jetzt nicht, aber wenn man das und das und das berücksichtigt, dann kann man vielleicht schon einen guten Effekt erzielen. Probieren wir es einmal. Also positiv angehen ist eher so, als das bringt eh nichts. Ja? Mhm. Obwohl ich Österreicher bin oder Wiener und gelernter Wiener, da gehört ja das Raunzen zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Dafür sind wir ja bekannt.
Also danke, Ronny, für diesen schönen Appell, ans Positive zu glauben und ja hinter der Sache zu stehen, die man gerade so macht. Das habe ich jetzt daraus mitgenommen. Ja, gebt ihr doch auch euren Kräften bewusst künftig mehr Raum. Also danke fürs Gespräch, Ronny.
Ich danke und ich wünsche euch alles Gute, gesund bleiben und nicht auf die innere Apotheke vergessen.